Guten Morgen. Ich grüße euch ganz herzlich. Schön, mal wieder bei euch zu sein. Ich bringe Grüße mit von der Evangelischen Kirchengemeinde in Erdhausen und nehme auch Grüße mit von euch. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie ihr das in euren Familien macht, wann ihr Nippesabend feiert. Ach, ja, ihr wisst ja gar nicht, was das ist, gell? Das haben ja meine Frau und ich uns ausgedacht. Ja, der Nippesabend, das ist einmal die Woche so ein richtig spießiger Weltfluchtabend. Ist bei uns immer der Freitag. Und das muss auch immer gleich ablaufen. Das geht nachmittags schon los, 17 Uhr Tea Time. Also dann sitzen wir beim Tee zusammen. Und so in der kalten Jahreszeit habe ich auch so ein kleines Räucherhäuschen gebaut. So ein Räucherkegel muss dann angezündet werden. Und eine Platte muss laufen, eine Schallplatte. Ja, ihr merkt schon, das ist alles ein bisschen mit Nostalgie zu tun. Da singt dann Art Garfunkel für uns. Und dann beim Abendessen Horst Lichter, ne, klar. Bares für Rares. Wir haben keine Folge verpasst. Und da kommt auch dieses Wort Nippesabend her, ja. Also, wir haben da auch so einen kleinen Schrein bei uns zu Hause. Ja, so eine Vitrine, wo lauter so, ja, Nippes drinsteht, ne. Also Zeug, was kein Mensch braucht, auch ein bisschen kitschig ist, natürlich, ja. Und das ist aber so eine Flucht, ja, sich auf das so konzentrieren, was eigentlich vollkommen bedeutungslos ist. Und mal so einen Abend mal so diese ganze Welt, also komplett vergessen, so richtig wohnen, zu Hause sein. Ne? Dann natürlich die NDR-Talkshow muss dann geschaut werden abends. Und das muss die Barbara sein und der Hubertus, Meyer Burkhardt, ne? Bettina Tietjen finde ich mittlerweile auch ganz gut. Also immer das Gleiche. Ist so ein bisschen der Revival der Frotte-Schlafanzugzeit, ne? 80er Jahre, kennt ihr noch? Viele, ne? Ich habe ja bei meinen Großeltern unten gewohnt, meine Eltern in der Etage drüber und dann samstagabends immer noch im Frotteeschlafanzug nach der Badewanne noch den coolen Kampf geguckt. Ne? Einer wird gewinnen, kennt ihr noch. Ne? Und dann kamen irgendwann die Eltern die Treppe runter, wenn es dann Zeit war und dann bin ich schnell hinter die Tür im Stübchen, das Fernsehstübchen meiner Oma, schnell noch hinter die Tür, damals ging das noch, ja. Und schlank gemacht. Und wenn dann die Oma für einen lügt, ne? Ist er schon im Bett? Ja. wahrscheinlich mit Augenzwinkern, ja. Und dann konnte man noch eine Viertelstunde, ja. Also so, ihr merkt, ne? Soziologen sagen längst, wir leben in einer Zeit des neuen Biedermeiers, in den Rückzug ins Private. Die Welt um uns herum wird immer komplizierter, unerträglich zum Teil, obwohl wir ja nicht in einer ganz schlimmen Situation leben. Ne? Aber wir schauen sie uns an und wir müssen sie verarbeiten. Und es macht was mit uns. Wir hätten es gerne so, auch das hängt bei uns im Wohnzimmer, nicht ganz ernst gemeint, das Bild. Ne? Aber trotzdem, it's all good, alles ist gut. Und diese Rehlein, das, ja, ist eine Flucht. Wir leben in einer krassen Zeit. Jetzt die Tage, wir schauten gerade die Verarbeitung der Trump-Wahl am Tag drauf im Fernsehen, so Diskussion. Meine Frau war kurz eingeschlafen und wacht wieder auf und da hatten wir keine Regierung mehr. Ne? Ich sag zu ihr, übrigens gerade wurde gesagt, ja, es ist krass. Also, und wir reagieren so darauf mit diesem Rückzug ins Private, sagte neulich jemand im Radio in einem Interview, sehr interessant. Wir Deutschen haben ungeheuer viel Hoffnung für unseren eigenen privaten kleinen Bereich, aber wir schaffen es nicht, den nach außen zu transportieren für unser Land oder sogar für unsere Welt. So erlaubt dieser Rückzug ins Private ist, dieser Eskapismus, diese Weltflucht und auch ein bisschen dieses Spießige, natürlich und Kitschige, das gehört ja dazu. Aber das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, wie Gott seine Kirche positionieren will in dieser Welt. Also uns persönlich, natürlich als Christen, aber natürlich auch uns als ganze Kirche. Und ich habe heute Morgen einen Text mitgebracht, der diese Bewegung zeigt vom privaten, kleinen, schönen Glück raus in die Herausforderung. Und ich würde sagen, dieser Text ist ein Vorbild für uns als Kirche, wie wir diese Bewegung schaffen, vom Rückzug in die Herausforderung, da wo Kirche stehen soll, wie wir es gerade auch in der Lesung gehört haben. Und ich lese mal diesen Text hier aus dem zweiten Buch Mose. Ihr könnt ihn hier vorne verfolgen. Es ist diese wunderbare Geburtsgeschichte von Mose. Und wir werden sehen, dass in diesem Text eine gewaltige Symbolik steckt. Die Bibel ist ja viel tiefgründiger, als wir oft meinen. Eine ungeheure Symbolik in diesem Text. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen dafür begeistern. Also 2. Mose 2, die Verse 1 bis, wo sind wir? 10. Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Also wir wissen, kurzer Einschub, es gibt dieses Edikt des Pharao. Ja, das Volk Israel wurde größer und ihm wurde das ein bisschen viel. Und es gab diesen Befehl, alle hebräischen Jungen zu töten. Deswegen verbirgt sie ihn 3 Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästlein von Rohr für ihn und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von fern, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil. Und ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind. Und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie. Und sie sprach, es ist eines der hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und stille es mir, ich will es dir lohnen. Und die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao und es ward ihr Sohn. Und sie nannte ihn Mose. Denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Soweit. Wir beten kurz noch. Danke, Herr, für diese uralten Worte aus einer fernen Zeit, ganz anders als unsere und doch irgendwie gleich. Und wir bitten dich, Herr, dass es uns ermutigt, als Christen zu leben, heute, hier und jetzt. Amen. Ja, das ist wieder eine dieser Bibelgeschichten, gerade aus dem Alten Testament, die man auch so wunderschön süß darstellen kann. Ne? Ihr alle habt die Bilder aus den Kinderbibeln vor Augen. Ne? Ich habe die zu Hause auch, ne? Das schöne kleine Kästchen da im Wasser und das Baby da drin. Kann man schön darstellen. Aber der Hintergrund, wie gesagt, ist natürlich dramatisch, ganz furchtbar, ganz schlimm. Das Volk Israel wird unterdrückt auf grausamste Art und Weise. Sie müssen arbeiten, sie sind Knechte geworden in diesem Land. Und es entsteht dieses Edikt des Pharao, alle hebräischen Kinder zu töten. Furchtbar. Also der Hintergrund schlimm, die Szene schön. Die Bibel steht mit dieser Geschichte ganz in der Tradition ihrer Zeit. Und das ist immer wieder wichtig. Manchmal verpassen wir das. Sie erzählt diese Geburt des Moses so, wie man damals viele Geschichten hatte. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht, aber es ist eine schöne Botschaft, dass die Bibel genau in ihre Zeit spricht. Nämlich, dass es dieses unterprivilegierte Sklavenkind hier gibt, das auf seltsame Art und Weise überhaupt erstmal geboren wird. Man erfährt ja dann später im Alten Testament, dass das Neffe und Tante sind, ne, die beiden Eltern. Eigentlich nach dem Gesetz gar nicht erlaubt. Ne? Es ist ein bisschen windig, die Sache. Und ein Sklavenkind, das in einen Korb gelegt wird, ins Wasser, um gerettet zu werden und dann von einer königlichen Hoheit gefunden wird, am Hof groß wird und später der Führer eines Volkes. Das gibt es im Orient öfter, diese Geschichte, fast wörtlich. Es ist so. Wer zu Hause mal googeln will, die Legende von Sargon, von Akkad, ist fast identisch. Ja. Auch die Ägypter haben solche Erzählungen, auch mit dem Körbchen und mit dem Auffinden im Wasser. Es ist eine Geschichte dieser Zeit. Die Bibel redet in ihre Zeit. Aber hier in der Bibel kommt die Erzählung so ganz ohne vordergründiges Wunder aus. Alles passiert so im Hintergrund, was Gott dort tut. Und alles läuft auf diesen Spannungspunkt zu. Ne? Da gefriert einem ja fast das Blut, als man merkt, die Tochter des Pharao sieht das Kästchen, macht es auf. Und jetzt müsste sie ja was machen, als sie merkt, es ist ein hebräisches Kind. Sie müsste es unter Wasser drücken, ja? Das ist eine ungeheure Spannung, was die Geschichte hier mit uns als Leser macht. Aber sie enthält auch ungeheuer starke Symbole. Das wollen wir uns mal anschauen. Ich habe hier mal ein Gemälde mitgebracht. Oh, man sieht es ganz gut. Bisschen kitschig, ne? Passt zu Nippesabend. Lawrence Alma Tadema hat das um 1900 gemalt. Aber ich finde, dass er die Symbolik der Geschichte ungeheuer stark hat greifen können. Also man sieht im Hintergrund hier die schuftenden Ägypter, die schuftenden Israeliten in der Sonne, ne? Und hier vorne die Prinzessin im kühlen Wind der Wedel. Ja? Sie hat die Füße hier auf einem Kasten. Und da ist, ich weiß nicht, das könnt ihr wahrscheinlich nicht erkennen, da ist so ein bisschen Stereotyp ein jüdischer Mann drauf abgebildet. Das ist natürlich ein Symbol der Macht. Ne? Der Fußschemel im Orient, ein Bild für die Macht. Also sie unterdrückt dieses Volk. Ich bin die Herrscherin, ihr seid die Sklaven. Ja, das wird damit deutlich. Aber dann dieses ja, königlich geschmückte Körbchen mit dem süßen, nuckelnden Kind drin und ihr ja, Blick darauf, man merkt, wie das Kindchenschema sie anspricht, ne, und wie sie, und das ist natürlich hochironisch, auch in dieser Geschichte hier, denn das hier, das wird mal der, an dem Ägypten fallen wird. Sie trägt ihn selber nach Hause. Das ist ironisch, ja. Also an diesem Kindchen, an dieser Prinzessin, sie wird zum Einfallstor, über das Gott dann handeln kann. Ja? Großartig in der Geschichte hier gemacht und auch in diesem Gemälde hier. Die Macht wird zerbrechen an einem Kind. Und der Korb, ja, ihr seht es hier, der ist als Schiff gestaltet. Das ist auch im Text so. Also dieses Wort, was hier für Rohr steht, also dass dieses Kästlein aus Rohr geflochten ist, das ist das Material, aus dem die Ägypter ihre Kampfboote gebaut haben. Und gleichzeitig heißt das Wort für Kästlein, Teva im Hebräischen, es kommt noch einmal in der Bibel in einer anderen Geschichte vor, nur einmal. Eine andere, also mehrfach, aber in einer Geschichte nur. Könnt ihr raten, in welcher?
Archimor.
Ja, das ist das Wort für Arche. Also Schiff, ja, ganz doppeldeutig. Einmal einerseits diese ägyptische Anspielung des Kampfbootes, aber dann ist es gleichzeitig, ist dieses Kästlein eine Arche. Und diese Doppeldeutigkeit, die wird fortgesetzt im Text, auch in dem Namen. Mose ist natürlich ein ägyptischer Name, es heißt Sohn von. Ja? Wir kennen vielleicht Tutmosis und andere auch Königsnamen, wo es drin vorkommt. Und damit wird klar, diese Pharaonentochter, sie macht ihn zu ihrem Sohn. Und gleichzeitig klingt dieses Wort Moshe an Herausziehen an, ja, das hebräische Wort für herausziehen. Und auch das ist doppeldeutig, natürlich einerseits, weil sie ihn aus dem Wasser gezogen hat, so begründet sie es ja, aber weil er natürlich auch später herausziehen wird und das Volk nach. Also ein Kind wird zum Retter. Es steht erstmal selber unter Mordanklage oder ein Mord ist eigentlich, schwebt über seinem Leben. Aber es wird bewahrt, es wird einen Weg vorgehen. Wir wissen, Mose geht später ja aus Ägypten raus, wird aber wiederkommen und wird das Volk denselben Weg zurück befreien. Wir merken, ja, das ist ein biblischer Modus. Bald feiern wir wieder Advent und da geht diese Story für uns auch los. Ein Kind wird geboren, es steht selber unter einem Mord, sein Leben ist selber in Gefahr, es muss fliehen und es geht aus dieser Welt, es kommt einst wieder und wird sein Volk denselben Weg nach Hause führen. Ja? Wir feiern das ja auch, dass wir diesen Weg nachvollziehen, den Weg Christi in Taufe, die Auferstehung nachvollziehen. Er ist in dem Himmel, er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten und seine Leute nach Hause zu holen. Genau der Modus, der hier mit Mose passiert. Ne? Also, was sagt uns diese Geschichte heute? Ich meine, es ist ja eine ganz fremde Welt, eine ganz fremde Geschichte. Keiner von uns ist wahrscheinlich in einem Körbchen geboren. Was sagt sie uns? Ich habe zwei Punkte und wenn wir noch Zeit haben, schaffen wir noch einen dritten, aber wahrscheinlich werde ich ihn nur nennen. Zwei Punkte für uns. Erstens, der Lebensort der Kirche mitten im Strudel zweier Ströme. Geht ja hier um die Identität des Gottesvolkes. Ja, zweite Buch Mose, ganz am Anfang, was ist das für ein Volk? Die Frage wird hier beantwortet. Und ich würde sagen, das, was Mose hier erlebt, das ist etwas, das auch die Identität des Volkes Gottes und uns als Kirche ist. Mitten im Strudel zweier Ströme. Also zunächst mal lebt dieses Volk im Dilemma. Sie können nicht in Ägypten bleiben, sie können das nicht akzeptieren. Das ist nicht das, was Gott für sein Volk will, dass sie da schuften, dass sie Sklaven sind, dass sie kein eigenes Land haben, dass sie keinen eigenen Tempel haben. Sie können das nicht akzeptieren, in dieser Fremde zu leben. Gleichzeitig können sie es nicht ändern. Sie haben keine Möglichkeit, einfach zu gehen oder einfach nicht zu arbeiten oder so. Ja, sie sind unterdrückt. Und darin gleicht, nicht identisch, aber gleicht es zunächst mal der Kirche heute. Auch wir können, wenn wir all das sehen, was gerade in der Welt passiert und unsere Brüder und Schwestern an anderen Stellen der Welt, da ist das Auspeitschen täglich dran, die in der Verfolgung leben, wir können diese Welt nicht akzeptieren. So ist nicht die Welt, wie Gott sie haben will. Das ist nicht das Reich Gottes, in dem wir hier leben. Also nicht in Vollendung. Das kann so nicht bleiben. Christen können die Welt nicht akzeptieren. Sie können sie aber auch nicht ändern. Das merken wir auch. Hier und da in kleinen Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen werden wir diese Welt nicht retten und nicht ändern. Das ist dasselbe Dilemma. Und jetzt sind wir vielleicht versucht, uns zurückzuziehen ins Private. Das ist ja eine Lösung. Das kann man persönlich machen und nochmal, nichts gegen Nippesabend. Ich bin nach wie vor Fan und werde es bis zum Ende meines Lebens praktizieren. Aber das kann passieren, dass wir das auch innerlich ganz vollziehen, auch als Gemeinde. Dass wir eine kleine Blase machen, in der alles Sinn macht. Wenigstens da. Aber sehr schnell wird klar hier, dass Gott mit diesem Kind, um das man ja jetzt ein schönes Familiending stricken könnte, da könnte man sich ja dran freuen, da könnte man eine schöne kleine Sache machen. Und so ist es ja auch zunächst. Ne? Ein schönes Kind, ein feines Kind und sie sind Familie. Aber es wird klar, Gott will gerade dieses Kind benutzen, um diese Familie nach draußen zu bringen. Denn es ist ein, wie heißt es, feines Kind. Man fragt sich, was er gemacht hätte, wenn es kein feines Kind gewesen wäre. Gibt es ja nicht, alle Kinder sind ja fein. Ne? Aber das hat natürlich hier was zu bedeuten. Da steckt was drin. Hebräisch heißt es hier, als sie sah, Kitov, also dass es, wörtlich heißt es, gut war. Sie sah, dass es gut war. Sie sah, dass es gut, woran erinnert euch das? Sah, dass es gut war. Ja, die Schöpfungsgeschichte. Es ist genau diese Formulierung, ja, wo immer wieder nach den Schöpfungswerken Gott sagt, und er sah, dass es gut war. Das soll man hier merken. Also es soll gesagt werden, dieses Kind ist von Gott, das ist eine Schöpfung Gottes, das soll leben. Und das steht natürlich im ganz krassen Widerspruch zu diesem Satz des anderen Gottes im Orient, des Pharao, dieses Kind soll sterben. Und damit ist also mit dieser Formulierung, sie sah, dass es ein feines Kind war, dass es gut war, ist eine direkte Konfrontation aufgebaut. Und so muss dieses Kind nach der Forderung des Pharao in den Nil, es muss da hinein. Aber nach der Vorstellung Gottes, dass es ein gutes Kind war, in eine Arche und leben. Mitten in den Strudel dieser beiden Willen, dem Willen des Pharao und dem Willen Gottes, wird dieses Kind gelegt. Das Volk wird diesen Weg nachher nachgehen, im Strudel der 10 Plagen. Man fragt sich ja, warum? Gott sagt, ich verstock das Herz des Pharao, damit 10 Plagen nötig sind. Und das Volk ist mittendrin, aber es wird bewahrt jeweils. Ja? Der gleiche Weg. Der zentralste Ort dieser Auseinandersetzung des Willens dieser Welt, will ich mal sagen, und des Willens Gottes, wird später das Kreuz sein. Jesus, der einerseits nach dem Willen der Menschen stirbt und nach dem Willen Gottes aber leben wird. Der Soziologe Jacques Ellul, den man die Tage übrigens wieder öfter liest, er ist 94 gestorben, er schreibt, um wirklich an der göttlichen Bewahrung der Welt teilzuhaben, müssen sich die Christen an den Schnittpunkt zweier Strömungen stellen, den Willen des Herrn und den Willen der Welt. Hört sich ein bisschen fromm an, ne? Willen des Herrn, Willen der Welt, ist ja auch schon ein bisschen älter geschrieben, ja, hat er ja in den 40er Jahren geschrieben, aber wir wissen, was gemeint ist. Das ist der Ort, wo Kirche ist. Das ist ein ungemütlicher Ort. Ambivalent, uneindeutig, ohne Plan, ein Risikounternehmen, ja? Wie bei der Arche, immer so eine Handbreite, so eine Plankenbreite vom Chaos weg. Da steht die Kirche. Aber das ist eben auch der Ort, an dem Identität entsteht. Anders als beim Rückzug ins Private, wo alles Sinn macht. Wo ich mich auskenne, wo es sicher ist, wo ich Antworten habe. Es geht nicht darum, dass man die Welt rundweg ablehnt. Bitte, nicht so Querdenker-Ding hier. Das ist hier nicht gemeint. Wenn es später in der Apostelgeschichte über Mose heißt, er wurde dann im Haus der ägyptischen Prinzessin nach der Weisheit, da steht das Wort Sophia im Griechischen, wurde er ausgebildet. Das ist eine wertschätzende, da war was zu holen in Ägypten, da konnte man was lernen. Also es geht hier nicht darum, die Welt rundweg abzulehnen. Und später werden auch, wenn die Israeliten ausziehen, werden sie das Gold mitnehmen und werden daraus eine Stiftshütte bauen. Also da gibt es auch gute Sachen. Das ist nicht gemeint hier. Sondern es geht darum, dass Christen sich dorthin stellen, in die Konfrontation mit den Strukturen dieser Welt, die so sind, dass Gott sie nicht akzeptieren kann, die in der neuen Welt Gottes einmal abgeschafft werden, da wo diese Welt unbarmherzig ist, wo sie nicht gütig ist, wo sie nicht heilig ist, wo sie nicht schön ist, wo es nicht lebensfördernd ist, wo es nicht friedvoll ist, wo es nicht den Schwächsten stützt, wo es nicht demütig ist und nicht liebevoll, sondern wie es anders funktioniert. Das will dieser Text mir sagen, damit ich mich nicht wundere als Christ in der Welt, dass ich meinen Platz eben da habe, wo diese beiden Dinge aufeinandertreffen. Vielleicht kann man es hier so ein bisschen mit diesem Bild symbolisieren, ja? Wo diese beiden Welten aufeinandertreffen, da werde ich mich als Kirche, da werde ich mich als Christ hinstellen, mitten in die Spannung. ins Weltabenteuer Gottes sich begeben. So hat es der Theologe Günther Thomas die Tage geschrieben. Finde ich einen ganz tollen Satz. Also das Weltabenteuer Gottes, dass Gott ein Abenteuer mit dieser Welt hat und die Kirche, sie geht mitten in diese Spannung rein. Und so heißt es auch für uns persönlich, sein Kreuz auf sich zu nehmen und nachzufolgen. Das heißt, diese Konfrontationslinien aufzusuchen, da wo ich gerade bin, in meinem Alltag, jeden Tag. Und die Orte finden, an denen das System bröckelt, so wie hier bei dieser Prinzessin, die dann doch offen war für diesen Weg. Gott etwas da machen konnte, wo das Reich Gottes schon ein kleines Stück eindringen kann, wo ein Bedürfnis ist nach Schönheit und Güte, wo etwas erweicht wird, wo ein Gedanke auf fruchtbaren Boden fällt, wo sich eine Hoffnung erfüllt, eine Bitte erhört wird oder ein suchender Blick ein Fenster findet, dass wir als Kirche in unserem Alltag, in der Begegnung mit den Menschen, in der Schule, in der Uni, in der Firma, im Dorf, zu Hause, diese Punkte betreten und das andere zeigen. Und es ist unangenehm, es ist herausfordernd. Ich werde zum Schluss noch ein kleines Gebet von Lothar Zenetti vorlesen, dass das auch nochmal zum Ausdruck bringt. Und Jacques Ellul sagt, so säen wir kleine Samen einer neuen Zivilisation. Nicht, dass wir das Reich Gottes machen, das macht Gott, das machen wir nicht. Das ist klar. Aber ich finde es großartig, wie hier ein kleines Fenster aufgeht und wie Gott seinen Weg dort reinsetzt, aber eben auch diesem Kind zumutet, mitten in den Nil zu müssen. Ich will mich fragen, ob ich da stehe mit meinem Leben. Es ist oft nicht so. Stehen wir als Gemeinde da? Manchmal frage ich mich, wo sind in unseren Gemeinden die kaputten Leute? Warum kommen die nicht zu uns? In Scharen vielleicht. Also stehen wir an diesen Schnittpunkten. Das ist für mich immer wieder die Frage. Zweitens, wo ist die Uhr? Ach, ich sehe sie gar nicht. Zweitens, der Glaube der Kirche klug und einfältig. Das ist ein bisschen entlehnt an dem, was du eben gelesen hast aus dem Matthäusevangelium. Ich finde es krass, wie hier der Glaube dieser handelnden Personen geschildert wird. Ist euch das aufgefallen? Der ist nämlich genau in dieser Zweiteilung, die Jesus da hatte, klug und einfältig. Also einerseits, so als ein Noah-Glaube, ne? Also einerseits ganz clever, so als würde alles hoffen, nichts helfen. Sie bauen dieses Kästchen und es ist hier ganz genau beschrieben, wie, ne, und aus was für Material und wie das verklebt und abgedichtet wird. Man kann es zu Hause fast nachbauen. Ne? Also da wird nachgedacht, da wird gehandelt, da wird auch überlegt und geplant, als gäbe es keine Hoffnung. Man tut, was man kann hier an der Stelle. Da wird angepackt und dann aber doch ganz losgelassen. Ganz einfältig. Man kann nicht mehr Gottvertrauen haben, als dass man ein Kind auf den Nil setzt, wo die Krokodile schwimmen da. Deswegen gehen ja die Mägde der Pharaonentochter auf und ab, um zu gucken, ob es gefährlich ist. Natürlich ist es gefährlich. Das ist ja ein naives Gottvertrauen, das Kind einfach auf das Wasser da zu schippen. Aber dann, auf einmal sind sie wieder ganz schlau. Die Miriam, ne? Das ist ja fast ein bisschen lustig, ne? Ach, zufällig bin ich gerade hier. Ich kenne eine Frau, die auch gerade stillt. Soll ich sie fragen? Ja, das ist ja fast schon unverschämt. Ne? Unverfroren, wie sie sich ja unwissend stellt, ne? Und den Zufall hier. Und dann wird wieder ganz vertraut. Dann wird das Kind, als es dann größer geworden ist, ins Haus des Pharao gegeben. Mit viel Gottvertrauen. Was wird er da alles lernen und hören? Ne? Also das ist das, was, denke ich, das Gebot der Stunde ist. Diese Hands-on-Mentalität, sage ich mal. Also nachdenken und was tun. Und dann aber auch immer wieder das Gebot der Stunde erkennen, wo ich alles gehen lassen muss. Und wo ich ganz mich auf Gott verlassen muss. Das erfordert ein ungeheures Maß an Aufmerksamkeit, was jetzt gerade dran ist, und Weisheit. Und es ist ein Wechsel, der uns manchmal schwerfällt. Und alles passiert, merkt ihr das hier, im Lauf der Dinge. Das kann ich nicht vorweg planen. Da kann ich nicht sagen, vorher schon eine Tabelle machen, wenn das, dann das, wenn das, dann das, wenn das, dann ist das richtig. Sondern hier muss ich fluide im Geschehen handeln und glauben. Ich merke, dass uns das gerade auch als evangelikale Bewegung schwerer fällt. Ich schaue ja sehr viel im Internet auch so unterwegs und schaue mir an, was da so angeboten wird, so auch in unserer Bewegung und wie man auf das alles reagiert, was gerade so kommt. Und ich merke schon auch so eine kleine Tendenz zum Schwarz-Weiß, also dass man gerne Prinzipien aufstellen will, mit denen man dann auf diese komische Zeit reagieren kann. Und ich habe nichts dagegen, dass man wieder neu in die Bibel schaut und vielleicht auch sich am Gebot Gottes wieder versucht, neu zu orientieren. Aber das hier, was wir momentan als Kirche durchleben müssen, das schafft man nicht mit Prinzipien, die ich irgendwie aufgeschrieben habe. Und hier geht es mir nicht um Bekenntnis, zu dem wir natürlich stehen. Aber das ist etwas, das wir in dieser Beweglichkeit des Glaubens bewältigen müssen. Vielleicht hier als Gegenentwurf zu diesem Mal nach Zahl. Ne? Kennt ihr das? Ich durfte das nie haben als Kind. Ich wollte das immer haben, aber ich durfte nicht. Meine Mutter ist ja so ein bisschen Künstlerin auch und das durften wir nicht haben. Ja? Also ihr kennt das ja. Ne? Dann kriegt man hier so ein schönes Muster präsentiert. Da stehen kleine Zahlen drin und in den Farben, da stehen auch auf den Deckel Zahlen und dann füllt man die kleinen Kästchen damit aus mit der entsprechenden Farbe und dann gibt es ein schönes Bild. Ne? Ich habe mir das dann so vorgestellt, dass man dann das präsentieren kann und alle denken, man könnte, wer weiß, wie malen. Ja? Aber das ist natürlich das Gesetz. Ja? Das ist Gesetz und Prinzip. Was nachher rauskommt, ist einigermaßen schön, ja. Aber man sieht es ihm doch an, ne? Und natürlich sagt einem das Ding die ganze Zeit, du kannst es nicht. Ich muss dir es vorgeben. Ich muss dir möglichst kleine Grenzen setzen, damit halbwegs was rauskommt. Das ist Gesetz und Prinzip. Paulus sagt, ihr seid jetzt anders unterwegs. Ihr habt den Geist. Ihr könnt malen. Traut euch das. Traut euch zu, etwas zu entscheiden. Jesus sagt, was ihr bindet auf der Erde, das soll gebunden sein im Himmel. Das ist ein sehr hohes Selbstverständnis, was Gott seiner Kirche gibt. Versucht nicht, den christlichen Glauben mit irgendein System zu bringen, mit Vorurteilen, sondern der Geist wird euch ermöglichen, zu malen, zu gestalten und diese wirre Zeit zu bewältigen. Und der Geist ist, und das nenne ich nur noch, auch ein Geist der Geduld. Geduldig die großen Linien sehen. Darauf wird dieses Volk hier eingeschworen. Ja? 80 Jahre wird es jetzt noch dauern, bis Gott handelt. Bis Gott sein kleines Zahnrad in das große Weltgetriebe eingeschaltet hat, den Mose. Und da heißt es, die großen Linien sehen. Das ist auch so ein Ding unserer Zeit, dass wir uns oft selbst geistlich den Puls fühlen. Ne? Wie geht es mir persönlich und was weiß ich? Klar, Gott kümmert sich um uns persönlich. Er ist unser Vater im Himmel, keine Frage. Aber es gilt auch, die großen Linien zu sehen, Geduld zu haben. Und das ist auch etwas, was diese Mose-Geschichte als dritten Punkt mitbringt. Ich lese noch ein kurzes Gedicht von Lothar Zenetti, ist ein katholischer Theologe. Reinhard May hat das mal in ein Lied mit übernommen, nach einer Melodie von Konstantin Wecker. Allerdings ohne die ersten Zeilen, den Grund werden wir gleich merken, aber ich finde eine sehr weise Formulierung über das, was Nachfolge bedeutet, gerade heute. Das Kreuz des Jesus Christus durchkreuzt, was ist und macht alles neu. Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Und was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken, was keiner anfängt, das führt aus. Wenn keiner Ja sagt, sollt ihr es sagen. Und wenn keiner Nein sagt, sagt doch Nein. Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben, wenn alle mittun, steht allein. Wo alle loben, habt Bedenken. Und wo alle spotten, spottet nicht. Wo alle geizen, wagt zu schenken. Wo alles dunkel ist, macht Licht. Das Kreuz, das Jesus Christus durchkreuzt, was ist, und macht alles neu. Amen.